Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Heute wieder mit Willem. Hallo Willem.
Hallo Sven, hallo draußen.
Wir haben in der letzten Podcast-Folge gehört, dass du schon ein recht bewegtes Leben in deinen jungen und bald der Sterblichkeit begegnenden Jahren haben wirst.
Ja.
Du bist in einem elterlichen Betrieb aufgewachsen, in dem Gastronomie im Vordergrund war.
Richtig.
Wie kommt man denn dann von der Gastronomie dazu, Fremdsprachenkorrespondent zu werden?
Also ganz kurz und knackig formuliert, wenn man mal ein halbes Jahr lang eine Kochlehre bei seinem Stiefvater und seiner Mutter macht, dann ist man plötzlich bereit, alles zu tun. Wenn man zuvor schon jahrelang immer nach der Schule gearbeitet hat im häuslichen Betrieb. Nee, aber Koch war damals schön und gut, nur eben ich wusste, das wird auch die elterliche Beziehung belasten auf lange Sicht.
Wenn ich koche.
Kochen tue ich gut, nach wie vor. Nur wenn man dann halt sich dann privat und beruflich den ganzen Tag aufeinander sitzt, das würde dann doch ein bisschen erheblich die Beziehung beeinträchtigen. Deswegen habe ich mich dann damals entschlossen, eine Fremdsprachenschule zu besuchen, da auch alle Fristen für weiterführende Schulen und auch meine Ausbildungsverfahren dann so langsam an die Endrunden kam, wo ich dann leider nicht genommen wurde. Deswegen war es dann halt die Kochausbildung und dann habe ich mich entschlossen, gut, diese Fremdsprachenschule, die nimmt mich noch, dann gehe ich das jetzt machen, auch wenn es eine Privatschule ist, die man dann auch aus eigener Tasche bezahlen muss, zwar mit Hilfe vom KfW, also mit einem Bildungskredit oder BAföG. Bei mir war es Bildungskredit, weil die Eltern halt natürlich zu viel Umsatz hatten. Das heißt, das durfte ich auch danach zurückbezahlen. Andere Leute, die mit mir in der Schule waren, die haben das komplett bezahlt bekommen dann vom BAföG.
Oh, die Welt ist so ungerecht.
Oh mein Gott, ja, das war das eine Jahr, wo meine Eltern viel Geld gemacht haben.
Die armen, erfolgreichen Menschen.
Und eben, da könnte man meinen, ich war da so derjenige, ja.
Aber tatsächlich, das klingt so ein bisschen so nach dem Motto, ja, sonst hätte mich keiner, also alle anderen Berufe waren schon vergeben. Was hättest du denn gemacht, wenn du die Wahl gehabt hättest?
Also
wenn du,
es war wirklich bei mir so ein bisschen, ja, also nicht ein bisschen, das war einfach eigenverschuldet. Ich wusste nicht genau, wo es hingehen soll. Ich hatte einen sehr, sehr guten Realschulabschluss. Ich war dort mit einem 1,8er Abschluss der Klassenbeste und auch der Jahrgangsbeste, war Schulsprecher und Klassensprecher.
Mit 1,8 spricht das für die Schule oder nicht? Wenn du mit 1,8 Jahrgangsbester bist?
Ja, weiß ich jetzt nicht, ist aber dahingestellt. Das war eine Grundhauptwerkrealschule. Also das, ich habe dann ja im Prinzip von der Hauptschule dann in einem Jahr noch dann diese mittleren Abschluss gemacht. Mhm. Und eben, das ist mir sehr leicht gefallen. Und irgendwie war das halt auch eine geile Klasse. Da haben wir uns alle gegenseitig angespornt und wollten immer die Besten sein. Ich war dann der Beste am Ende. Und ja, deswegen, also ich hatte eigentlich alle Türen offen. Habe mich aber so ein bisschen auf dem Erfolg ausgeruht. Habe mich beworben als großen Außenhandelskaufmann, habe mich beworben als Bankkaufmann, war auch mal reinschnuppern in der deutschen Vermögensberatung, was mir überhaupt nicht gepasst hat, da dieses Konzept. Dann habe ich auch als Industriekaufmann mich beworben. Und es gibt ja so viele Verfahrensschritte bei manchem und ich wollte dann eigentlich schon ins Bankwesen gehen. Das hat mich sehr interessiert. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich jetzt halt auch von vielen Kumpeln weiß, dass es ziemlich trocken ist. Nur eben.
Es sei denn, man wird Bankräuber.
Genau.
Das ist wiederum abwechslungsreich im Bankengeschäft zu arbeiten.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Man kommt hier rum und,
Und hat dann auch mal zwischendurch ein bisschen Urlaub, also wenn man dann mal wieder ein paar Jahre in der Zelle ist.
Das größte Problem, das Bankräuber nur haben, ist, sie wissen nicht, wie sie ihr Geld so anlegen, dass sie irgendwann nicht mehr arbeiten müssen.
Ja, was ist das?
Das müsste man beim Banküberfall, wenn man die Leute ausbildet.
Könnten sie dann fragen eigentlich, gell?
Genau, müsste man eigentlich gleich den Berater mitentführen.
Nee, und eben bei den Banken ist halt das Auswahlverfahren sehr lange. Und da habe ich dann halt wirklich die Entscheidung getroffen, ich lasse jetzt die anderen, okay, außen vor, großen Außenhandelskaufmann, Industriekaufmann, ich möchte Banken machen, habe die anderen abgesagt oder eben aufgehört und wurde dann leider im letzten Verfahren nicht bei den Banken genommen. Da waren aber auch dann schon die Anmeldefristen für die weiterführenden Schulen vorbei. Und dann bin ich und mein Kumpel, der dasselbe Problem hatte, sind dann so auf den allerletzten Drücker auf die Warteliste für das Berufskolleg gekommen, für das Zweijährige. Und wurden dort aufgenommen, aber haben dann nur Scheiße gebaut. Also wirklich, da war dann nichts mehr von der Superleistung vom 10. Schuljahr drin. Da habe ich dann nach einem halben Jahr die Reißleine gezogen und habe gesagt, nein, so einen guten Abschluss tust du dir jetzt nicht verbauen, indem du hier dieses eine Jahr so verkackst. Und habe dann eben notgedrungen im häuslichen Betrieb da diese Kochausbildung angefangen und musste dann erstmal nicht, wie es weitergeht, nur eben Hauptsache, ich habe mal was in der Tasche.
Und dann war der Fremdsprachenkorrespondent irgendwann auf dem Schirm. Wie funktioniert so eine Ausbildung? Wie lernt man da Vokabeln oder Grammatik? Oder hat man da ständig Muttersprachler um sich rum? Kriegt man irgendwie eine spanische Geliebte an die Seite gestellt? Oder wie
funktioniert das? Schön wär's. Nee, also ist es schon... Es war noch 2009 bis 2011 meine Ausbildung, sprich vor dem großen Boom der Handys, hier mit 1000 Apps, die einen unterstützen und so. Also es ist schon sehr gut aufgebaut, muss ich sagen. Man hat im ersten Jahr also quasi den Vorkurs für das zweite Jahr. Also bei mir war es Englisch und Spanisch. Das heißt, du hast im ersten Jahr den Hauptkurs Englisch. Du hast ja schon deine Erfahrung durch die Schule, die dann im Prinzip den Vorkurs darstellen. Und hast begleitend zum Hauptkurs Englisch dann den Vorkurs Spanisch gemacht. Und im zweiten Jahr dann quasi den Hauptkurs Spanisch und für ein eventuelles drittes Jahr den Vorkurs. Bei mir war das dann Französisch, den habe ich dann aber auch abgesägt, weil Französisch, wie gesagt, haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt, war jetzt nicht meine Passion. Mhm. Nee, und es ist wirklich sehr gut aufgebaut auch. Ziemlich viel Eigeninitiative gehört dazu, das muss ich sagen. Wir haben Konversationsfläche gehabt, Grammatik, Landeskunde, was ich auch sehr gut finde, wenn man dann mal so ein bisschen über die Geografie, über die Tradition, die Kultur ein bisschen was gelernt bekommt. Aber tatsächlich, was Vokabeln und so angeht, zu lernen. Ich musste jeden Tag 20 Minuten mit dem Zug dorthin fahren und 20 Minuten zurück. Hätte ich diese 40 Minuten am Tag nicht gehabt, hätte ich womöglich die ganze Ausbildung nicht geschafft, weil ich habe mir dann ganz klassisch meine Vokabelkärtchen zugeschnitten, nicht gekauft, nein, zugeschnitten. Und habe dort ganze Sätze draufgeschrieben, also so Spanisch Handelssätze und so, les rogamos, envianos, los documentos, Wahnsinn, also das hat mir so viel gebracht. Ich meine, das sind 40 Minuten am Tag und natürlich trotzdem musst du sehr, sehr viel machen. Und ich meine, ich war 17, glaube ich, da hat man andere Interessen, als sich nachmittags nach der Schule, wenn man um 4:30, 4:30 heimkommt, sich dann nochmal 2 Stunden hinzusetzen, Vokabeln zu büffeln oder eben. Es war schon sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr umfangreich, das kann ich wirklich sagen. Also an und für sich eine tolle Sache. Es ist nur leider auf dem Arbeitsmarkt dann so, tatsächlich als Fremdsprachenkorrespondent, es ist eine Zusatzqualifikation. Du bist staatlich anerkannter Fremdsprachenkorrespondent. Du hast aber keinerlei Praxisbildung in Form von zum Beispiel Kaufmann für Büromanagement oder sonst was. Und ein Fremdsprachenkorrespondent ist ja gedacht als Position beispielsweise Assistenz oder Sekretär der Geschäftsleitung. Und wenn du jetzt aber dich bewirbst, so wie es bei mir im Fall war, ich habe über 300 Bewerbungen geschrieben damals und ich hatte eben nur meinen Realschulabschluss und meine Fremdsprachenausbildung. Und das war ja kurz nach der Krise hier 2011. Da war dann halt auch dann so natürlich der Arbeitsmarkt ein bisschen schwieriger. Und mit nur dieser reinen Zusatzqualifikation, da war es dann den Leuten nicht genug. Die hätten da gerne noch eine praxisbezogene Ausbildung. Sprich jetzt ein Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation, Fremdsprachen im europäischen Wirtschaftsraum. Mhm. Sowas gibt es jetzt heutzutage, habe ich schon gesehen und so. Aber eben, da war dann leider für mich nichts drin. Also ich kann nicht behaupten, ich hätte mich nicht genug bemüht drum. Ich wollte sehr gerne in dem Job arbeiten, aber dann geht es ja auch dann wieder an den Kredit zurückbezahlen und der wollte auch bezahlt werden. Und ja gut, damals kam die Leiharbeit dann, die gute alte Leiharbeit. Und da habe ich mir halt gesagt, ja gut, Willem, bevor du jetzt halt hier den Kopf in den Sand steckst, dann mach einfach was, dass du beschäftigt bist und guck, dass du vielleicht dann noch was findest. Und habe dann halt angefangen, in Produktionsstätten zu arbeiten, in der Logistik zu arbeiten, im Handwerk, auf Baustellen und allem Möglichen. Also deswegen, also ich bin da schon einiges gewohnt gewesen, aber das hat dann leider auch den Nachteil mit sich gebracht, dass wenn du über einen langen Zeitraum nicht mehr praktizierst, die Sprache, dann geht ganz, ganz viel wieder verloren. Also es ist nicht im Langzeitgedächtnis hängen geblieben, man hätte es tatsächlich weiter praktizieren müssen.
Jetzt hast du den Vergleich, wie wir das hier machen, mit dem Fremdsprachenlernen. Wo siehst du da einen Unterschied, wenn jetzt jemand kommt und eine Sprache lernen möchte?
Der Unterschied ist definitiv der, also ich war selber sehr erstaunt, wie leicht ich mir Sachen merken kann. Und wenn ich drüber jetzt ein paar Wochen nicht mehr nachgedacht habe, es trotzdem noch abrufen kann. Und du hast das ganz schön gesagt einmal, dass wir versuchen beim Lernen, die linke und die rechte Gehirnhälfte miteinander zu kombinieren, damit es halt wirklich tief ins Gedächtnis geht. Und wenn ich jetzt manchmal Sachen abrufen will, dann erscheinen bei mir halt Bilder. Und ich muss nicht mehr verzweifelt irgendwo in der Schatztruhe suchen nach der richtigen Vokabel oder nach dem richtigen Wort. Nein, da erscheint vor meinem innerlichen Auge einfach ein Bild und ich kann das abrufen. Und das auch nach Wochen lang, wo ich es nicht mehr habe brauchen müssen. Und also jetzt hat, ich mache ja gerade mit Russisch das Alphabet zu lernen. Also Leute, ich weiß nicht, wie euch geht, wenn ihr mal Russisch liest. Das sind wahrscheinlich für euch auch wie ägyptische Hieroglyphen immer gewesen. Ich kann das jetzt lesen nach einem Tag, wo ich das Alphabet gelernt habe. Und natürlich stockt es und staut es manchmal noch so an der einen oder anderen Stelle. Da muss ich dann ein bisschen überlegen. Dauert manchmal ein bisschen länger, aber ich denke mal, umso länger ich das praktiziere, dass ich das einfach lese und so, umso einfacher geht es von der Hand, sodass ich irgendwann mal gar nicht nachdenken muss. Aber das ist schon wahnsinnig erstaunlich, dieser Unterschied, wie sich das auf den Lernprozess auswirkt. Deswegen finde ich es auch so erfolgsversprechend.
Ja, und es ist für dich natürlich jetzt auch eine große Chance, mit deinem Hintergrundwissen als Fremdsprachenkorrespondent jetzt im Grunde Sprachtrainings aufzubereiten. Für welche Zielgruppe werden wir gleich in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche nochmal genauer drauf eingehen. Du hast ja einen niederländischen Namen.
Ja.
Kannst du auch Holländisch?
Leider nein. Wie ich schon in der ersten Podcast-Folge erwähnt habe, Patchwork-Familie, dies, das. Also Eltern geschieden, mein Vater ist holländischem Abstammung her, aber ich habe da leider gar keinen Kontakt zu und wurde auch nicht zweisprachig aufgezogen. Deswegen das Einzige, was mir davon geblieben ist, ist der Name, das Blut und ich kann es also sehr gut verstehen, Holländisch. Aber ich glaube, das geht den meisten so, die schon mal im Urlaub waren und haben Holländisch ein bisschen so das Ohr aufgestellt. Da versteht man schon einiges. Also bei mir, ich verstehe da tatsächlich sehr viel. Das ist vielleicht dem geschuldet, dass ich halt in meiner Kindheit das noch viel gehört habe. Aber sprechen kann ich jetzt wirklich leider nicht. Das ist auch noch so ein großer Manko, den ich an mir sehe, den ich unbedingt noch beheben muss, weil ich würde schon gern, wenn man mich immer für einen Holländer hält, auch dann mal ein bisschen auf Holländisch auch mit den Mädels reden können. Ja. Weil holländische Frauen erkennen einen nicht als Holländer an. Dafür reicht auch ein holländischer Name nicht. Wenn du kein Holländisch kannst, dann bist du kein Holländer für die.
Ja, ja. Also, jetzt hast du in der ersten Podcast-Folge die spanischen Frauen schon angesprochen, jetzt die holländischen Frauen. Wenn du die Wahl hast, eher Spanierin oder eher Holländerin? Einfach damit die Podcast-Hörer wissen, wer sich
da am besten soll. In Holland eine Holländerin und in Spanierin und in Mexiko eine Mexikanerin. Nee, aber.
Da sind wir dann auch gleich. Das ist quasi der schöne Bogen zu deiner Zielgruppe.
Ja.
Nicht die Leute, die in verschiedenen Ländern Frauen haben wollen, aber die Leute, die in verschiedenen Ländern zum Beispiel Wohnsitze haben oder Aufenthaltsorte. Kommen wir später zu, also sprich in genau 7 Tagen, nächste Woche, im dritten Teil des Interviews mit dir. Und hier nochmal die Erinnerung, ihr Lieben, wir haben ja das Weihnachtsgedichtsprojekt, wobei es kein Weihnachtsgedicht sein muss, es kann auch ein Gedicht von Heinz Erhardt sein zum Beispiel oder von, wie heißt der Wunderdoktor, Eugen Roth oder von mir aus auch von Goethe, von Schiller oder von wem auch immer. Es kann auch ein Gedicht in einer anderen Sprache sein, vielleicht auf Niederländisch oder Spanisch.
Ja, interessant, ja, wie das klingt auf Niederländisch.
Und ja, also schickt uns eure Gedichte, die ihr auswendig gelernt habt, für Weihnachten oder auch sonst irgendwann mal im Leben zu. Als Aufnahme, wir nehmen sie am 23. Dezember hier mit in den Podcast.
Und dürft auch gerne selber was dichten, warum nicht? Ne? Wäre doch auch mal nicht.
Ja, ne? wenn man so die Motivation hat.
Also Gedichte schreiben ist tatsächlich ganz einfach, Leute. Also wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwelche Personen habt oder irgendwelche Umstände, irgendwelche Situationen und die sind witzig oder traurig auch, also ich schaffe es damit, meine Emotionen total geil auszudrücken und das kommt bei mir in den Kopf rein. Und vor allem, wenn man sowas macht, dann hat man da auch so einfach, man hat es, was man innerlich denkt, hat man auf Blatt Papier gebracht und deswegen, das kann witzig sein oder weihnachtlich oder was auch immer, also sowas muss nicht perfekt sein, Das ist alles, geht einfach nur darum, es mal zu versuchen. Also ich fand es immer ganz schön.
Du bist dann quasi der Speed-Learning-Rapper.
Ja.
Ja, lass mal so kurz ein Gedicht erfinden. Also, Wilhelm kam hierher zum Kurs und... nee, ein doofer Anfang. Ja. Pass auf, Wilhelm, Wilhelm kam nach Oppenheim.
Hier am wunderschönen Rhein. Da wollte er Speedlearner sein.
Und schrieb sich gleich zum Kurse ein.
Guck, da haben wir schon zwei Zeilen.
Da haben wir schon zwei Zeilen. Das Wetter war nicht gerade trocken, doch Techniken sollten ihn locken. Bei Regen, Sturm und kaltem Wind
lernte er die Sprache geschwind.
Genau. Mit Russisch fing er damals an, weil er die Sprache jetzt schon kann. Nee, weil er die anderen Sprachen schon kann. Wie Englisch, Spanisch und noch mehr.
Mal schauen, was als nächstes käme.
Mal schauen, wo... Wie auch immer, also...
Alles also macht auf jeden Fall einen Haufen Spaß dabei.
Genau, ja. Lasst es einfach fließen und schickt uns die Gedichte dazu. Und wir nehmen eine besondere Herausforderung. Ich werde Schillers Glocke lernen, den Klassiker. Habe ich nie gelernt in der Schule. Da war ich immer krank. Und wir hatten heute früher beim Bäcker hatten wir eine nette Begegnung. Wir haben die Bäckereifachverkäuferin gefragt, welches Gedicht sie auswendig kann. Und sie meinte dann, sie kann den Katechismus, aber eben keine Gedichte. Und ihr Vater hätte immer Schillers Glocke rezitiert und die sei ziemlich lang. Gut, dann nehme ich Schillers Glocke. Also hier meine Challenge. Ich lerne Schillers Glocke bis zum 23. Dezember. Und werde sie dann auch gerne live vortragen, also in einem Video oder sowas bei Vimeo, YouTube oder wo auch immer man so Videos machen kann. Welches nimmst du? Welches Gedicht?
Ich denke, ich schreibe einfach selber eins, weil ich habe da mehr Freude dran, wenn ich selber irgendwas... Also ich nehme dann als Thema ein bisschen Speedlearning, ein bisschen Weihnachten, ein bisschen so hier die Sprachen und meinen Weg, den ich bis dahin gehe.
Okay.
Und fasse das zusammen in einem Gedicht. Ich hoffe, es wird dann wieder keine 10 Minuten lang, sondern es bleibt bei 2, 3, 4 Minuten, vielleicht auch 5. Aber ja.
Es muss auswendig sein.
Ja, natürlich.
Also abgelesen.
Die Gedichte, die ich schreibe, die sind sowieso dann auswendig.
Okay, okay. Gut. Ja. Und auch so ein Gedicht wie Lieber guter Weihnachtsmann, schaff endlich die Geschenke ran, das reicht nicht. Also es sollte schon ein bisschen mehr sein. Okay, prima. Ich die Glocke, du die Speedlearning-Gedicht. Prima. Dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn wir über deine Zielgruppe sprechen. Ganz interessantes Thema. Und dann... Ja, für euch da draußen, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen, danke fürs Empfehlen und danke für 5-Sterne-Bewertungen. Und wenn ihr wollt, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Danke.
Hasta la vista. Ciao.
Ciao, ciao.